Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 15 bis 25 der Sure 79, Nase'at.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ataka hadith Musa? إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى.
الله أكبر، صلاة النبي أحسن. الله الله الله.
اذهب إلى فرعون إنه طغى.
الله أكبر، نعم يا مولانا.
فقل إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأغلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ist die Kunde von Moses zu dir gedrungen, da der Herr ihn im heiligen Tale Tuva rief: Geh hin zu Pharao, denn er widersetzt sich und spricht: Willst du dich nicht reinigen? Und ich werde dich zu deinem Herrn führen, auf das du dich fürchtest. So zeigte er ihm das große Zeichen. Er, Pharao, aber leugnete und widersetzte sich Gott weiterhin und wandte sich ab, um zu streiten. Er versammelte sein Volk und sprach: Ich bin euer höchster Herr. Da erfasste ihn die Strafe Gottes in dieser und in jener Welt.
Thank you. Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 4. Januar 2021, gleich dem 15. Day 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten, anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Die wichtigsten Entwicklungen im Libanon und dem Kooperationsrat des Persischen Golfes im Jahr 2020. Bleiben Sie dabei! Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Zarif: IS sind Hauptnutznießer der Ermordung von General Soleimani. Iran beobachtet boshafte US-Bewegungen im Persischen Golf genau. Beginn des 20%igen Urananreicherungsprozesses in Fordo. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Zarif: IS sind Hauptnutznießer der Ermordung von General Soleimani. Die Terroristengruppe IS ist laut dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif der einzige Nutznießer der feigen Ermordung des legendären iranischen Kommandanten für Terrorismusbekämpfung, Generalleutnant Qasem Soleimani, durch die Vereinigten Staaten gewesen. In einem Tweet am Sonntag zum ersten Jahrestag des Märtyrertodes von General Soleimani sagte der iranische Außenminister: Der Hauptterrorist, eine klare Anspielung auf den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump, habe den Feind Nummer 1 der extremistischen Terroristen feige ermordet. Zarif wies darauf hin, dass in der gesamten Region große Zeremonien abgehalten wurden, um an den Tod von General Soleimani zu erinnern, und stellte fest, dass der einzige Nutznießer seines Mordes die IS-Terrormiliz sei, die ihre Aktivität seitdem nur verstärkt habe. Iran beobachtet boshafte US-Bewegungen im Persischen Golf genau. Teheran hatte angekündigt, die Bewegungen der Vereinigten Staaten im Nahen Osten genau zu beobachten, einen Tag nachdem das Pentagon einem amerikanischen Flugzeugträger befohlen hatte, in der Region zu bleiben. Die Maßnahmen und Bewegungen sowie einige der boshaften Maßnahmen der Vereinigten Staaten sind uns nicht unbekannt, sagte der Sprecher des Außenministeriums Said Khatibzadeh auf einer Pressekonferenz am Montag. Unsere Geheimdienst-, Sicherheits- und Militärorganisationen sind sich der scheinbar geheimen Bewegungen der Vereinigten Staaten in der Region und im Irak voll bewusst. Am Sonntag wies der amtierende US-Verteidigungsminister Christopher Miller die USS Nimitz an, aufgrund angeblicher iranischer Drohungen gegen Präsident Trump und andere US-Regierungsverantwortliche an Ort und Stelle zu bleiben, und hob damit eine frühere Entscheidung auf, den Träger aus Westasien zu verlegen. Der Flugzeugträger werde nun im Einsatzgebiet des US Central Command stationiert bleiben, sagte Miller. Niemand sollte an der Entschlossenheit der Vereinigten Staaten von Amerika zweifeln. Khatibzadeh sagte, Iran habe klare Botschaften über die provokativen Schritte an Washington und die regionalen Länder geschickt. Den regionalen Ländern wurde gesagt, dass sie diesen boshaften Handlungen nicht zum Opfer fallen sollten, bemerkte er. Die Nachbarländer, fuhr er fort, wissen genau, wie der Unilateralismus der Vereinigten Staaten und ihre Trotzhandlungen den regionalen Nationen geschadet haben. Die USA würden die Verantwortung für die Folgen eines Abenteuers tragen, warnte der Sprecher. Wenn etwas unternommen wird, werden wir klar und ohne einen Moment zu zögern reagieren. Beginn des 20-prozentigen Urananreicherungsprozesses in Fordo. Der Sprecher der iranischen Regierung kündigte den Beginn des Produktionsprozesses von 20% angereichertem Uran in der Atomanlage Fordo südlich der Hauptstadt Teheran an. In Bezug auf den Befehl des Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Hassan Rouhani, das Gesetz über strategische Maßnahmen zur Aufhebung der Sanktionen umzusetzen, erklärte der iranische Regierungssprecher Ali Rabi'i, der Vorprozess der Gasinjektion in der Anlage Fordo hat begonnen und heute wird das erste Produkt des angereicherten Uran UF6 erhalten. Rabi'i fügte hinzu, dieser gesamte Prozess wurde nach den einleitenden Schritten wie der Informierung der Internationalen Atomenergiebehörde und der Einreichung eines Entwurfsfragebogens auf der Grundlage der Schutzverpflichtungen Irans durchgeführt. Das Gesetz über strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen enthält 9 Artikel, in denen die Regierung der Islamischen Republik Iran verpflichtet ist, Uran bis auf 20% anzureichern, die angereicherten Uranreserven der Islamischen Republik Iran zu erhöhen und die neue Generation von IR-2M und IR-6-Zentrifugen einzusetzen. Iran, Aufhebung der Sanktionen ist die einzige US-Option. Laut dem Generalsekretär des Obersten Sicherheitsrates Irans, Ali Shamkhani, ist die vollständige Aufhebung aller Anti-Iran-Sanktionen die einzige Möglichkeit für Washington, von Trumps gescheiterter Strategie des maximalen Drucks zurückzukehren. Der Wahrnehmungskrieg der USA um eine triviale Frage wie die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Atomabkommen aufzubauschen, wird zu keinem Ergebnis führen, schrieb Shamkhani am Sonntag auf Twitter. Trump zog Washington im Mai 2018 einseitig aus dem Abkommen zurück und setzte trotz globaler Kritik die härtesten Sanktionen gegen die Islamische Republik wieder ein. Der geplante Gewinner der US-Wahlen 2020, Joe Biden, sagte jedoch, dass er sich weiterhin den Grundsätzen des iranischen Atomabkommens verpflichtet fühle. Irans Sicherheitsberater betonte in seinem Tweet, die vollständige und endgültige Aufhebung aller Sanktionen ist die einzige Option Washingtons, um Trumps gescheiterte Strategie des maximalen Drucks auf Iran aufzugeben. Hezbollah fordert Treue gegenüber den Märtyrern des Widerstands. Der Generalsekretär der Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, hat bekräftigt, dass man den Märtyrern des Widerstands treu bleiben, ihre Größe erkennen und ihre Opferbereitschaft anerkennen muss. Laut dem libanesischen Fernsehsender Al-Manar sagte Sayed Hassan Nasrallah am Sonntagabend in seiner Rede anlässlich des ersten Jahrestages des Märtyrertodes von General Qasem Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis, dass heute der Tag der Loyalität gegenüber den getöteten Kommandeuren des Widerstandes ist. Über sie dürfen wir nicht schweigen. Wir müssen die Märtyrer des Widerstandes den Menschen weltweit näher bringen, so Nasrallah. Er fügte hinzu, General Soleimani wird in Iran vom Volk als Held verehrt. Als Verteidiger der Unterdrückten in der islamischen Welt gilt er aber auch für den Libanon und die Hisbollah als ein Held, der sein Leben nicht nur für die Schiiten, sondern für alle, sei es Muslime oder Nichtmuslime, opferte. Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah fuhr fort, dass die Achse des Widerstandes immer stärker und wachsamer wird, wenn sie einen seiner Kommandeure verliert. Nasrallah würdigte die unzähligen wertvollen Schritte, die großen Anstrengungen und die großartigen Errungenschaften von General Qasem Soleimani. Er bezeichnete die Bestrafung der Mörder und Hintermänner des Terroranschlags auf diesen Kommandeur des Widerstandes und seine Gefährten als die Pflicht eines jeden freien und ehrenwerten Menschen. Er ergänzte, dass auch der Widerstand es als seine Pflicht gegenüber diesen Märtyrern ansehe, in vielen Bereichen präsent zu sein. Abschließend bekräftigte der Generalsekretär der Hisbollah in seiner Rede, dass die US-Aktionen gegen die islamische Widerstandsbewegung im Libanon bereits gescheitert sind und dass diese feindlichen Schritte zum verstärkten Vertrauen der Hisbollah auf die Quelle der wahren Macht führen werden. Deutschland gesteht Waffenlieferungen an saudisch geführte Koalition im Krieg gegen den Jemen ein. Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte für mehr als 1 Milliarde Euro an Länder genehmigt, die in die Konflikte im Jemen oder in Libyen verwickelt sind. Wie laut dpa aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Omid Nuripur hervorgeht, wurden im Jahr 2020 für die am Jemenkrieg beteiligten Staaten sowie Konfliktparteien in Libyen Ausfuhren von Waffen und militärischer Ausrüstung im Wert von 1,16 Milliarden Euro erlaubt. Im März 2018 kündigte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zum ersten Mal den Stopp aller Waffenlieferungen an Saudi-Arabien an. Das Embargo trat aber nicht vollständig in Kraft. Nach dem gewaltsamen Tod des Journalisten Jamal Khashoggi beschloss die deutsche Bundesregierung im November 2018, keine weiteren Rüstungsexporte an Saudi-Arabien zu erlauben. Am 10. Dezember 2020 verlängerte Deutschland den Waffenexportstopp für Saudi-Arabien um ein weiteres Jahr bis Ende Dezember 2020. Saudi-Arabien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Sudan, Ägypten und Kuwait bildeten im März 2014 eine arabische Kriegskoalition und starteten ihre Aggression gegen den Jemen. In den letzten 5 Jahren sind jedoch die Verbündeten der Saudis aus der Koalition ausgetreten. In diesen Jahren sind Zehntausende Jemeniten, zumeist Frauen und Kinder, bei Luftangriffen saudischer Kampfflugzeuge ums Leben gekommen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 2 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 9 Grad, Mashhad minus 3 Grad, Isfahan ebenfalls minus 3 Grad, Shiraz 3 Grad und Bandar Abbas 13 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Und 2021 sind 2 Jahre, die in der weltweiten Geschichtsschreibung ihren besonderen Platz einnehmen werden. Unterdrückung der Palästinenser, Terror gegen Iran und seine Helden, gegen Libanon und Syrien, dazu Corona und weltweit drohender Finanz- und Wirtschaftscrash. In unserem Gespräch äußert sich der Bundesvorsitzende der Partei Neue Mitte, Christoph Hörstel, auch über die Aussichten für 2021. Heute hören Sie den 4. Teil des Gesprächs. Das vollständige Interview können Sie sich, wie gewohnt, auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Dr. Ottobus, das war aber auch von vornherein so gedacht, dass erst Risikomenschen diesen Impfstoff bekommen. Und da sind erstmal Personal in Krankenhäusern und zum Zweiten Menschen ab 80 Jahren. Ist es auch so angefangen worden oder gab es da so Probleme?
Nein, also angefangen hat es, aber es ist natürlich feiertagsbedingt jetzt ein sehr, sehr langsamer Anfang, weil das erst seit wenigen Tagen hier losgegangen ist. Erste Erfahrungen werden wir wahrscheinlich erst in einigen Wochen haben. Und Sie haben recht, der Plan ist tatsächlich so, dass die Risikobetroffenen zuerst geimpft werden sollen. Nur mal dazu muss man sagen, das sind eben nicht nur die über 80-Jährigen in den Krankenhäusern und in den relevanten Berufen arbeiten eben nicht alte Menschen, sondern viele junge, und von denen sind einige auch durchaus skeptisch. Es gibt eine ganze Reihe von Ärzten, die, obwohl sie mit dieser Patienten zu tun haben, sich selber noch gar nicht impfen lassen wollen. Und man darf nicht vergessen, dass der Gesundheitsminister inzwischen zusätzlich zu den Dosen, die Deutschland sowieso schon bekommen hat, 30 Millionen weitere Dosen bestellt hat. Und obwohl Deutschland sehr viele Alte hat, so viele Alte haben wir jetzt auch nicht. Und insofern ist hier schon die Planung, dass ein Großteil der Bevölkerung geimpft werden soll. Und man weiß auch nicht, wie das wird. Einerseits heißt es immer wieder, es gibt keine Impfpflicht. Andererseits haben wir schon gewisse Einschränkungen. Bestimmte Fluggesellschaften haben sich schon weltweit geäußert, dass sie nur noch Geimpfte mitnehmen wollen und Ähnliches. Es ist wirklich eine sehr unübersichtliche Situation. Und das Ganze trifft Europa und die westliche Welt sowieso in einer Zeit der Dekadenz, des Abstieges, in der Zeit, in der ein Trump abgewählt wurde und nicht abtreten will, in einer Zeit, in der sowieso das Finanzsystem unter großen Schwierigkeiten gelitten hat und jetzt durch diese neuen Schuldenaufnahmen, wie es offiziell heißt, das ist nichts anderes als eine Gelddruckmaschine in einer historisch unvorstellbaren Dimension, sich so verschuldet hat, dass die westliche Welt von diesen Schulden nie mehr runterkommen kann. Also das Ganze hat die westliche Welt getroffen in einer Zeit, in der man moralisch ohnehin am Ende ist und jetzt auch wirtschaftlich Probleme bekommt. China hat derweil ja eine Freihandelszone entwickelt, die alles übertrifft, was USA und die westliche Welt bisher hatten. Und selbst die ersten westlichen Staaten, wie zum Beispiel Japan, wechseln die Seiten. Also die Pandemie könnte tatsächlich historisch betrachtet nachher auch eine Art Gezeitenwechsel zwischen der westlichen Dominanz und neuen Dominanzen sein. Vielleicht noch ein Hinweis, der jetzt scheinbar gar nichts mit Corona zu tun hat, aber ich sehe das schon in einem Gesamtzusammenhang. Wir haben jetzt am Ende des Jahres wieder eine Neubesetzung des UN-Sicherheitsrats. Und in den letzten Monaten war Deutschland ein Mitglied dieses UN-Sicherheitsrates. Und ich erinnere mich, immer wenn die Deutschen Mitglied des UN-Sicherheitsrates waren, haben sie stets den Respekt von allen Seiten, also von Ost wie West, von Unabhängigen, immer genossen, weil die Deutschen eine Diplomatie hatten, die halt fair war, die versucht hat, irgendwo Ausgleich zu schaffen und so weiter. Diesmal ist es nicht so. Diesmal scheidet der deutsche UN-Botschafter dort aus und die Russen und die Chinesen und auch andere sagen ihm hinterher, dass sie ihn nicht vermissen werden. Sehr undiplomatisch. Und sie applaudieren sogar, dass er rausgeht, weil die Deutschen sich hundertprozentig in diesen Westfluss haben einbinden lassen. Und dann kommen wir zurück zu dieser Impfungsgeschichte und Corona. Der eine hauptsächliche Impfstoff in Deutschland ist von der Firma Pfizer zusammen mit einem deutschen Unternehmen, BioNTech, das auch noch von einem Migranten aus der Türkei geleitet wird, entwickelt worden. Und wenn Sie einmal die Geschichte von Pfizer sich anschauen, von diesem US-Unternehmen, das hat so viele Skandale, so viele Menschenleben gekostet. Es hat so viele Massenmorde in Afrika bewirkt durch ihre Skandale, dass man sich wirklich fragt, was das wohl für eine Impfung sein wird. Aber darüber werden wir wahrscheinlich erst in einigen Monaten sprechen können.
Herr Dr. Otterwurth, nun kommen wir nochmals so ganz zurück nach Deutschland und reden wir über Beschränkungen und Maßnahmen, die beschlossen worden sind. Und das auch seit letzter Woche oder für Sie seit dieser Woche. Am Mittwoch, vergangene Woche, gilt in ganz Deutschland ein harter Lockdown. Ein Großteil der Geschäfte ist geschlossen. Auch die Schulen und Kitas machen weitgehend dicht. Diese Maßnahmen sollen vorerst bis zum 10. Januar dauern. Und dann wollen sie sich die Verantwortlichen in Deutschland nochmal zusammentreffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie schaut die Zukunft für Deutschland aus?
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Es ist tatsächlich so, im Augenblick dürfen ausschließlich Lebensmittelläden, Apotheken und nur Läden des täglichen Bedarfs öffnen. Das heißt, alle Läden, die nicht für den täglichen Bedarf sind, sei es Autoverkaufsstätten oder Schuhverkaufsstätten, Kleidung, all diese Dinge dürfen nicht mehr öffnen. Sie können im Augenblick noch nicht mal einen Wasserhahn kaufen. Wenn Ihnen der Wasserhahn kaputt geht, da müssen Sie dann einen Klempner rufen, der das macht. Sie selber können so etwas nicht kaufen. Genauso Elektroartikel. All dieses ist geschlossen. Dazu muss man wissen, viele in der Islamischen Republik Iran, vor allem in vielen muslimischen Ländern, auch Türkei und anderen Ländern, können sich überhaupt nicht vorstellen, wie die Ladensituation hier ist. Ohnehin kann man hier an vielen Tagen, zum Beispiel am kompletten Sonntag, nirgendwo Lebensmittel kaufen. Ja, das ist nicht so wie in der Islamischen Republik Iran, wo es jederzeit, selbst an Feiertagen, immer die Möglichkeit gibt, ein Brot zu kaufen oder zumindest einige Lebensmittel, frische Lebensmittel zu kaufen. Nein, hier ist es sowieso an vielen Tagen geschlossen. Abends ist es geschlossen. Und jetzt kommt eben noch diese Pandemie-Regeln dazu, dass die kompletten Innenstädte geschlossen sind. Das heißt, es lohnt sich überhaupt nicht mehr, in die Innenstadt zu fahren. Es hat nur noch der Supermarkt auf, bei dem man sich eben eindecken kann. Und Sie haben das schon richtig gesagt, diese Regelung gilt vorerst bis zum 10. Januar. Ich weiß nicht, wie es danach weitergehen wird. Das hängt wahrscheinlich stark von der Entwicklung der Zahlen jetzt dieser Tage ab. Aber was das Schlimmste in meinen Augen ist, ist der Umgang mit den Kindern. Diese Kinder, seit einem Jahr haben sie sowieso viele, viele Beschränkungen, insbesondere die Schulkinder. Erstklässler haben jede zweite Woche Schule und jede zweite Woche frei. Da wird eine Generation herangezogen, die nicht die gleiche Erziehung bekommt, Schulausbildung bekommt wie die vorherigen. Jetzt sind die Schulen ganz zu und mal gucken, wie das ab 10. Januar weitergeht. Das kann Ihnen heute in Deutschland niemand so genau sagen. Auch hier hat man versucht, Online-Unterricht einzuführen, aber das hat zu einer kleinen Katastrophe für die armen Menschen geführt. Denn die Wohlhabenden oder die Mittelständler konnten ihrem Kind ein Smartphone oder ein Laptop hinstellen, sodass die online den Unterricht verfolgen konnten. Die armen Menschen haben diese Möglichkeit nicht. Und so sind die Kinder dann abgehängt worden. Und die Armen sind meistens dann auch noch Kinder von Migranten, die ohnehin zu Hause vielleicht nicht unbedingt bestes Deutsch sprechen. Und so werden die noch mehr abgehängt. Wir haben wirklich Probleme über Probleme, die man nur dadurch versucht zu lösen, indem man unbegrenzt, wirklich unbegrenzt Geld druckt. Aber das wird auch nicht gut gehen. Das wird Ihnen jeder Wirtschaftswissenschaftler sagen. Irgendwann geht das nicht gut. Keiner weiß wann. Aber so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Ich bin gespannt, welchen Wahnsinn die Amerikaner noch machen werden. Ich bin gespannt, welchen Wahnsinn die Zionisten noch machen werden, die ja jetzt schon wieder die Regierung neu bilden müssen. Die ganze Welt befindet sich in einem riesigen Umbruch und das Ergebnis, so Gott will, wird zu mehr Gerechtigkeit führen. Das ist meine Hoffnung.
Vielen Dank, Herr für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch aus Deutschland.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einer neuen Folge unserer Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht. Unseren dieswöchigen Koranbeitrag möchten wir, liebe Hörerfreunde, mit der Erklärung zu den Versen 21 und 22 der Sure Josiah, Sure 45, beginnen. Sie lauten:
Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu as-salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون
Oder meinen diejenigen, die böse Taten verüben, dass wir sie denjenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, gleichstellen, sowohl in ihrem Leben als in ihrem Tod? Schlimm ist es, wie sie urteilen. Und Allah hat die Himmel und die Erde in Gerechtigkeit und Wahrheit erschaffen, und damit jedem das vergolten wird, was er erworben hat, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. In vorherigen Versen der Sura Jasia wurde vor Augen geführt, worauf die Gläubigen im Jenseits hoffen können und was die Ungläubigen in der Ewigkeit erwartet. Im obigen Vers 21 dieser Sura wird in diesem Zusammenhang zu einem Vergleich angeregt, und zwar durch die Frage: Meinen denn einige, dass Gott der Gerechte die Guten und die Schlechten auf die gleiche Weise behandelt? Akzeptiert denn einer von uns, dass jemand, der sich so verhält, wie es ihm gerade gefällt, oder jemand, der den Menschen Unrecht antut und sie unterdrückt, genauso eingestuft wird wie jemand, der den Menschen nützliche Dienste erweist? Es ist ein Irrtum, wenn jemand denkt, Glaube und rechtschaffenes Handeln oder auch Unglauben und Sünde hätten keine positiven bzw. negativen Auswirkungen auf das diesseitige Leben des Menschen. Mit Sicherheit ist sowohl das Leben als auch der Tod eines Gläubigen verschieden von dem Leben und Tod eines Ungläubigen. Dank ihres Glaubens und ihrer rechtschaffenen Werke genießen Gläubige eine besondere innere Ruhe, so dass sie seelisch widerstandsfähiger gegenüber Unglücken und Engpässen im Leben sind. Gläubige Menschen hoffen auf die Verheißungen Gottes. Sie blicken einer hellen Zukunft entgegen und sind zuversichtlich. Im Vers 82 der Sure 6 An'am heißt es daher: Diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, sie haben das Recht auf Sicherheit und sie sind recht geleitet. Aber Menschen ohne Gottes Glauben, die laufend Sünden begehen, sorgen sich. Selbst wenn sie eingedeckt sind mit guten Gaben, sind sie dennoch in Sorge, weil sie fürchten, dass diese versiegen könnten. Ihr Blick in die Zukunft ist düster und der Tod bedeutet für sie die endgültige Vernichtung. Das Licht der Rechtleitung aber erleuchtet die Herzen der ersten Gruppe und sie streben hoffnungsvoll wertvolle Ziele an. Aber die zweite Gruppe hat kein festes, klares Ziel im Leben und ist vom Dunkel der Ratlosigkeit umgeben. Der Tod, der die Pforte zur Ewigkeit ist, gestaltet sich für die beiden Gruppen ebenso verschieden. Den Gläubigen, die rechtschaffen handelten, wird beim Tod das Paradies verheißen. Aber den ungläubigen Übeltätern wird gesagt: Betretet die Hölle durch die Tore und bleibt dort für immer. Kurzum, die Situation beider Gruppen ist sehr verschieden voneinander, sowohl im Diesseits als auch beim Tode, sowohl in der Zwischenwelt als auch im Jenseits. Im Vers 24 wird auf den wichtigen Punkt hingewiesen, dass Himmel und Erde aufgrund von Wahrheit und Gerechtigkeit erschaffen wurden. Nicht nur für die Menschen wurde ein gerechtes System vorgesehen, sondern auch für die anderen Geschöpfe. Die gesamte Daseinsordnung fußt auf der Gerechtigkeit ihres Schöpfers. Gott tut niemandem ein Unrecht an. Vielmehr belohnt und bestraft er die Menschen aufgrund seiner gerechten Ordnung. Er überlässt die Menschen sich nicht selber, so dass jeder ungestraft Unrecht begehen kann. Wir können feststellen: Erstens, wir sollten keine schlechten Gedanken über Gott hegen und müssen wissen, dass sich Gottes Vergeltung nicht nach unseren unangemessenen Wünsche und Vermutungen richtet, sondern nach unseren guten bzw. schlechten Taten. Zweitens, sowohl Glaube und gute Werke als auch Unglaube und Böses wirken sich auf Leben, Tod und ewiges Schicksal der Menschen aus. Drittens, Gott erschuf das Dasein in Wahrheit und Gerechtigkeit, daher wird mit dem Menschen aufgrund von Recht und Wahrheit verfahren. Viertens, Das Jenseits dient der Gerechtigkeit Gottes. Im Jenseits soll jeder sein Recht erhalten. Der Vers 23 der Sure Josia lautet:
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
Hast du denn gesehen, der sich seine eigene Neigung zum Gott nimmt und den Allah aufgrund seines göttlichen Wissens in die Irre hat gehen lassen und dem er Ohren und Herz versiegelt und auf dessen Augen er einen Schleier gelegt hat? Wer sollte ihn außer Allah wohl richtig führen? Bedenkt ihr denn nicht? Dieser Vers beinhaltet einen Hinweis auf den Ursprung des Sündigen. Notorische Sünder richten sich nur noch nach ihren eigenen Neigungen, als wären sie ein Gott, dem sie gehorchen. Ihr größter Wunsch ist der optimale Lebensgenuss. Sie tun, was ihr Herz begehrt, und selbst der Verstand dient ihnen dazu, Wege zur Erfüllung ihrer unangebrachten, maßlosen Begierden zu finden. Solche Leute gehen natürlich mit geschlossenen Augen und tauben Ohren an der Wahrheit vorbei. Für sie ist nur das richtig, was dem Lebensgenuss und ihren Interessen dient. Alles, was dem entgegensteht, halten sie für falsch. Diese Einstellung führt so weit, dass ihnen selbst ihr Wissen nichts mehr nützt. Und so kommt es, dass sogar einige Akademiker auf dem Irrweg und in die Nähe des Abgrunds geraten können, weil sie ihre eigenen Neigungen vergöttern und sich in ihren Dienst gestellt haben. Folgendes wird erkennbar. Erstens, es sind nicht immer die Gestirne, Tiere oder hölzerne und steinerne Figuren, welche in der Geschichte von Menschen angebetet wurden. Sehr viele Menschen haben ihre eigenen Neigungen und Gelüste vergöttert und haben nur ihrer eigenen Vergnügungssucht gehorcht. Zweitens, Wissen geht an seiner Zweckbestimmung vorbei, wenn der Mensch von der Vergötterung seiner Gelüste und Neigungen erfasst wird. Dann gerät er auf den Irrweg, selbst wenn er viel Wissen besitzt. Ein Beispiel ist ein Arzt, der raucht, obwohl er die Schäden des Rauchens kennt. Drittens. Die Begierden des Menschen sind wie eine Brille mit bunten Gläsern, die nicht zulässt, dass ein Mensch die Wahrheit, so wie sie wirklich ist, sieht und aufgrund dieser Erkenntnis Entscheidungen trifft. Daher führt die Vergötterung der Gelüste den Menschen in die Irre. Schließlich besprechen wir noch die Verse 24 und 25 der Sure Josia, wo es heißt:
وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا الصادقين.
Und sie sagen, es gibt nur unser diesseitiges Leben. Wir sterben und leben, und nur die Zeiten vernichten uns. Sie haben aber kein Wissen davon. Sie stellen nur Mutmaßungen an. Und wenn ihnen unsere Zeichen als klare Beweise über das Jenseits verlesen werden, so wenden sie lediglich ein, bringt unsere verstorbenen Väter herbei, wenn ihr wahrhaftig seid. Der vorherige Vers beinhaltet die Mahnung, dass die Vergötterung der Neigungen des Egos den Menschen an der Erkenntnis der Wahrheit verhindert. Dies äußert sich zum Beispiel in der Leugnung der Existenz des Jenseits. Solche Leute sagen nämlich, unsere Existenz wird mit dem Tod beendet und es wird nichts von uns übrig bleiben. Wir werden nicht wieder lebendig und nicht zur Rechenschaft für unsere Taten gezogen werden. Wir sind an einem bestimmten Tag zur Welt gekommen und verlassen sie eines Tages wieder. Außer dieser Welt, in der wir jetzt leben, wird es keine andere mehr geben. Warum sollten wir daher an eine solche andere Welt denken? Diese Leute halten keinen Beweis für die Leugnung des Jenseits in der Hand, sondern reden nur aufgrund ihrer Mutmaßungen. Sie sagen zu den Gläubigen, wenn es stimmt, dass die Toten wieder zum Leben erweckt werden, dann sorgt doch dafür, dass unsere verstorbenen Väter wieder ins Leben zurückkehren, damit wir euch glauben, dass es die Auferstehung von den Toten gibt. Sie sagen dies ungeachtet der Wahrheit, dass Gott Totus lebendig machen kann. Ein Beweis für seine Allmacht ist zum Beispiel die Erschaffung des ersten Menschen aus lebloser Materie. Wir möchten noch wie folgt anmerken. Erstens, wenn jemand sich nur nach seinen Neigungen ausrichtet, hat es zur Folge, dass er das Jenseits und den jüngsten Tag leugnet. Er pflegt diesen Irrtum, um sorglos seine Begierden befriedigen und weiter sündigen zu können. Zweitens, die Jenseitsleugner haben keine Beweise für ihre Behauptung, sondern sie leugnen das Jenseits aufgrund reiner Vermutungen. Drittens, Gottesleugner sagen, wir müssen Gott sehen, damit wir glauben. Und einige Jenseitsleugner sagen ähnlich, damit wir glauben, müssen wir mit eigenen Augen sehen, dass unsere Verstorbenen wieder lebendig werden. Es scheint, dass ihr Verstand sich nur nach dem richtet, was sie zu sehen in der Lage sind, und dass sie alles leugnen, was sie nicht mit den Augen wahrnehmen können.
Liebe Zuhörer, es folgt unser letzter Beitrag unter dem Titel »Die wichtigsten Entwicklungen im Libanon und dem Kooperationsrat des Persischen Golfes im Jahr 2020. Der Libanon und der Kooperationsrat des Persischen Golfes erlebten im Jahr 2020 bedeutende Entwicklungen, von denen einige in diesem Beitrag erörtert werden. Der Libanon erlebte 2020 wichtige politische und sicherheitspolitische Entwicklungen.
Das Jahr 2019 hatte für den Libanon mit dem Rücktritt von Saad Hariri vom Amt des Ministerpräsidenten geendet. Und nun geht das Jahr 2020 zu Ende, während Hariri wieder mit der Bildung des Kabinetts beauftragt wurde und es noch nicht geschafft hat, eine Regierung zu bilden. Mit dem Rücktritt von Saad Hariri 2019 wurde Hassan Diab im Dezember 2019 bei der Parlamentssitzung mit 69 von 128 Stimmen beauftragt, ein neues Kabinett zu bilden, was ihm nach etwa 2 Monaten gelang. Das vorgeschlagene Kabinett von Hassan Diab hat am 10. Februar 2020 mit 63 Stimmen bei 20 Gegenstimmen und einer Enthaltung des Vertrauensvotums des Parlaments erhalten. An der Parlamentssitzung nahmen nur 84 der 128 Abgeordneten teil. Die Zukunftsbewegung, angeführt von Saad Hariri, die Partei Libanesische Kräfte mit Samir Jaja an der Spitze und die Progressive Sozialistische Partei, angeführt von Walid Jumbalat, waren unter den Gegnern der Regierung von Hassan Diab, die nicht an der Sitzung teilnahmen. Dies machte deutlich, dass das Kabinett von Hassan Diab außer mit verschiedenen Herausforderungen, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, auch mit Herausforderungen durch oppositionelle Gruppen und ihre Anhänger konfrontiert war. Diese Herausforderungen wurden zu verschiedenen Zeiten in Form von Protestdemonstrationen sowie Sabotageakten bei den politischen Prozessen und Entscheidungen deutlich. Dies zeigte sich insbesondere in der Aufwertung ausländischer Währungen und der Abwertung der libanesischen Landeswährung, und Hassan Diab beschuldigte offiziell ausländische Akteure sowie Riyad Salameh, den Präsidenten der libanesischen Zentralbank, der der Bewegung 14. März nahesteht, diesen Werdegang beeinflusst zu haben, mit dem Ziel, die Regierung unter Druck zu setzen. Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, Seyed Hassan Nasrallah, hat wiederholt betont, dass die USA eine Schlüsselrolle bei der Abwertung der libanesischen Währung spielten. Die US-Regierung verhindert, dass der Dollar in den Libanon gelangt, und übt Druck auf unsere Zentralbank aus, unter dem Vorwand, dass die Dollars aus dem Libanon nach Syrien geschickt werden, sagte der Generalsekretär der Hisbollah. Der politische Druck im Libanon ging mit der Explosion vom 4. August 2020 im Hafen von Beirut einher, bei der etwa 200 Menschen getötet und mehr als 7000 weitere verletzt wurden. Nach der Explosion war der Libanon erneut Zeuge von Protestdemonstrationen gegen die Regierung, die im August 2020 im Rücktritt von Ministerpräsident Hassan Diab mündeten. Mit dem Rücktritt von Hassan Diab beauftragte der libanesische Präsident Michel Aoun nun Mustafa Adib mit der Bildung des Kabinetts. Aber Adib konnte aufgrund interner Sabotageakte und ausländischer Einmischung kein Kabinett bilden, bis Saad Hariri Ende Oktober zum 3. Mal in 4 Jahren mit der Kabinettsbildung beauftragt wurde. Hariri führte bereits 2016 und 2018 das libanesische Kabinett. Es ist wichtig anzumerken, dass von 128 Mitgliedern des libanesischen Parlaments nur 65 für Hariri stimmten, während Mustafa Adib mit 90 Stimmen ein Vertrauensvotum im Parlament erhalten hatte. Mit anderen Worten, gelang es Saad Hariri nur, das erforderliche Mindestvotum des Parlaments zu erhalten. Diese Abstimmung zeigt, dass Hariri bei der Bildung eines neuen Kabinetts mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert ist. Dementsprechend konnte er bis Ende 2020 kein neues Kabinett bilden. Hariris Versprechen, ein Expertenkabinett zu bilden, sowie seine Bemühungen, den Einfluss anderer Gruppen, insbesondere der Hisbollah und ihrer Verbündeten, im Kabinett zu verringern, gehören zu den Hauptgründen für seinen bisherigen Misserfolg. Auch der Kooperationsrat des Persischen Golfes war im Jahr 2020 Zeuge anhaltender innerarabischer Spannungen. Die Spannungen zwischen Katar und Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Ägypten begannen im Juni 2017. Diese vier Länder sind Mitglieder des Kooperationsrates des Persischen Golfes. Trotz der Vermittlungsbemühungen Kuwaits innerhalb des Rates konnten die Differenzen im Jahr 2020 nicht beigelegt werden. Katar nahm an der außerordentlichen Sitzung des Kooperationsrates des Persischen Golfes teil, bei der die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus überprüft werden sollten. Die Sitzung fand am 24. März 2020 in Anwesenheit der Finanzminister der Mitgliedstaaten des Kooperationsrates statt. Diese Teilnahme hatte jedoch keine Auswirkungen auf den Abbau der Spannungen. Der Ministerpräsident von Katar hatte zuvor im Dezember 2019 an der Sitzung des Kooperationsrates teilgenommen. Und an der virtuellen Sitzung am 24. März 2020 nahm der Finanzminister des Landes teil. Der Emir von Katar, Scheich Tamim, hat jedoch seit Juni 2017 praktisch an keiner Sitzung teilgenommen, bei der die Spitzen aller Ratsmitglieder präsent waren. Alia Ahmad bin Saif al-Thani, die ständige Vertreterin Katars bei den Vereinten Nationen, hat nur 2 Monate nach der Videokonferenz im März die Bereitschaft Dohas für einen Dialog zur Beendigung der internen Spannungen im Kooperationsrat des Persischen Golfes betont. Dies sollte jedoch ohne Vorbedingungen und unter Respektierung der Souveränität Katars sowie der Nichteinmischung in seine inneren Angelegenheiten erfolgen. Sie sagte, am 23. Mai 2017, als die Nachrichtenagentur von Katar von einem Cyberangriff heimgesucht wurde und Spannungen mit 4 anderen Ländern auftraten, ging die Bedeutung der Einheit und Solidarität unter den Staaten des Kooperationsrates des Persischen Golfes verloren und diese Institution wurde in Stücke gerissen. Ein weiteres Zeichen für die anhaltenden Spannungen war die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs IGH über Katars Klage gegen die 4 Länder wegen der Blockade Dohas. Nach dem Stopp der Beziehungen zu Doha im Juni 2017 verhängten die 4 arabischen Länder, Saudi-Arabien, VAE, Bahrain und Ägypten, eine umfassende Blockade einschließlich einer Luftblockade gegen das Land, um Druck auf Katar auszuüben. Als Reaktion darauf reichte Doha 2017 2 Klagen bei der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO gegen diese Länder ein. Die 4 Länder, die Katar blockierten, erklärten jedoch, dass die ICAO für den Fall nicht zuständig sei und verwiesen ihn 2018 an den Internationalen Gerichtshof. Im Juli 2020 lehnte das Gericht mit 15-1 Stimmen den Antrag dieser Länder ab, den Antrag von Katar zu annullieren. Dieses Gerichtsurteil war eine weitere Niederlage für die Saudis und ihre Verbündeten bei den Spannungen mit Katar. Nachdem das Den Haager Tribunal die Verteidigung der 4 Länder, die Katar Sanktionen auferlegt hatten, abgelehnt hatte, erklärte Abdullah Al-Otaiba, der Botschafter der VAE in den Niederlanden, dass die Streitigkeiten mit Katar nur beigelegt werden könnten, wenn Doha 13 Bedingungen erfülle. Im Dezember 2020 wurden Berichte über die Beilegung der Spannungen zwischen Katar und den 4 arabischen Staaten veröffentlicht. Die kuwaitische Zeitung Al-Rai zitierte eine hochrangige diplomatische Quelle mit den Worten, es werde erwartet, dass die 4 arabischen Länder sich auf dem nächsten Gipfel des Kooperationsrates des Persischen Golfes mit Katar versöhnen. Bislang scheint es jedoch keinen Konsens zwischen den 4 Ländern, also Saudi-Arabien, VAE, Bahrain und Ägypten, über die Lösung der Spannungen mit Katar zu geben. Die VAE waren das erste Land, das sich gegen das Abkommen zwischen Saudi-Arabien und Katar richtete, da dieses Abkommen ohne die Anwesenheit und Informierung von Abu Dhabi erzielt wurde. In diesem Zusammenhang twitterte Abdul Khaliq Abdullah, ein Berater des Kronprinzen der VAE, als Reaktion auf die Nachricht über die Verbesserung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Katar, Der Versöhnungszug am Persischen Golf wird sich ohne vorherige Ankündigung und Zustimmung der VAE keinen Zentimeter fortbewegen. Nach den VAE reagierte Bahrain auf das Abkommen von Riad mit Doha. Das bahrainische Parlament gab am 16. Dezember eine Erklärung ab, in der es nur Nichtversöhnung zwischen den vier Ländern und Katar aufrief. Denn zwischen Bahrain und Katar gibt es Differenzen in Bezug auf die Fischereirechte beider Länder. Der bahrainische Innenminister Rashid bin Abdullah Al-Khalifa beschuldigte Katar zudem, die Grenzfrage mit expansiven Zielen provoziert zu haben. Und das bahrainische Parlament forderte, dass keine Kompromisse mit Doha gemacht werden sollten, bis diese Probleme gelöst sind. Somit scheint es, dass die Ankündigung eines Abkommens zwischen Riad und Doha zur Verringerung der Spannungen auch nur unter dem Druck der USA erfolgt zu sein scheint. Denn Trumps Berater und Schwiegersohn Jared Kushner war in die Region gereist, um Gespräche zur Reduzierung der Spannungen mit Vertretern aus Saudi-Arabien und Katar zu führen. Die Ankündigung eines Abkommens für den Abbau oder die Beendigung der Spannungen erfolgte, während die katarische Regierung keine der 13 von Saudi-Arabien im Jahr 2017 festgelegten Bedingungen akzeptiert oder umgesetzt hat.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesprogramms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen. Thank you.